Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der Regisseur Wes Anderson genießt bei vielen Fans und auch Kritikern einen solchen Kultstatus, dass mindestens ein Zeitungsfeuilleton seinen neuen Film schon gestern vorgestellt hat. Also eins habe ich selber gelesen, es muss nicht das einzige gewesen sein. Wir machen das hier aber ganz ordentlich heute, denn heute ist Donnerstag. Das heißt, erstens kommt der Film heute in die deutschen Kinos und zweitens kommt heute Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion zu mir, ist schon da, streng genommen. Schönen guten Morgen.
Ja, ich bin da, guten Morgen.
Der Titel, die Titel finde ich bei Wes Anderson sind immer so fantasievoll. Ich darf das kurz erzählen, wir hatten gerade ein witziges Gespräch, aber der letzte, den fand ich so toll, dieser Film Paris Hotel. Da haben sie gesagt, Dieter, das heißt French Dispatch, aber Paris Hotel wäre okay gewesen als ja. Titel. Titel ist so eine Sache, sie klingen schön, bedeuten nicht immer viel. Der neue Film heißt Android City. Also ich rechne trotzdem nicht damit, dass der Film auf einem Androiden spielt, oder? Oder auf einem Asteroiden. Asteroid City heißt er, Asteroid City.
Genau, nein, Asteroid City ist wirklich eine Stadt, eine fiktive Stadt, natürlich irgendwo gelagert in der amerikanischen Wüste, irgendwo zwischen Kalifornien, irgendwo zwischen Arizona, so genau weiß man das nicht. Wir befinden uns in den 1950er Jahren, was sehr wichtig ist, denn dieses Städtchen ist sehr berühmt, zum einen, weil da vor 3000 Jahren ein Asteroid eingeschlagen hat, gibt auch eine Wissenschaftlerin, gespielt von Tilda Swinton, die versucht auch die Reste dieses Asteroiden zu untersuchen. Suchen, ist das eine Nachricht? Was kann man aus diesem Asteroideneinschlag rauslesen? Auf der anderen Seite testet wahrscheinlich die US-Regierung Atombomben im Hintergrund. Also wir befinden uns mitten im Kalten Krieg. Und weil das natürlich nicht genug ist, findet gerade eine Art Jugendforscht-Wettbewerb in diesem Städtchen statt, wo ganz viele Familien aus dem ganzen Land zusammenkommen, um ihre hochgebildeten Kinder abzugeben, so klassische Nerds, die versuchen dort einen Preis zu bekommen mit ihren Erfindungen, die die Wissenschaft weiterbringen soll. Und in dieses Getümmel wirft uns Wes Anderson und zeigt uns diese unterschiedlichen Familienkonstellationen, die da dieses Städtchen bevölkern.
Sie haben gesagt, es ist ganz wichtig, dass das in den 1950er Jahren spielt. Was interessiert ihn denn an dieser Zeit und auch an diesem Milieu, also diesen Raumfahrtfreaks mehr oder weniger?
Na, zum einen ist es ihm schon, glaube ich, wichtig, nochmal diese Angst dieses Kalten Krieges so ein bisschen aufs Korn zu nehmen, weil permanent rollt auch hin und wieder so eine Atombombe vorbei, als wären das so Spielsachen. Weil ungefähr so ist man ja damals auch mit der Wissenschaft umgegangen. Das ist auch irgendwie Spielzeug, so ein Atomwaffenarsenal, das man da aufbaut. Aber eigentlich interessiert Wes Anderson das, was ihn immer interessiert, diese Familienkonstellation. Es ist ja interessant, dass eine der Hauptfiguren, gespielt von Jason Schwartzman, ein ehemaliger Kriegsfotograf ist, der gerade den Tod seiner Frau verkraften muss, aber sich nicht traut, seinen Kindern davon zu erzählen, dass die Mutter gestorben ist. Und so haben wir es hier mit Erwachsenen zu tun, die ihren Kindern keine Wahrheit zutrauen wollen, die auch mit sich irgendwie stärker beschäftigt sind als mit den Kindern. Und auf der anderen Seite haben wir diese hochintellektuellen, intelligenten Kinder, die sich wunderbar auskennen mit Astrophysik, mit den Gesetzen der Mathematik. Aber wenn sie dann zusammenkommen, merkt man, dass das ja irgendwie Teenager sind, aber über ihre eigenen Gefühle, über Liebe können die gar nicht reden. Also man hat diese typische Welt von Wes Anderson da, wo es aber diesmal sehr stark um diese Einsamkeit geht, um Eltern und Kinder und darüber, dass es keine Kommunikation oder sehr schwer ist, Kommunikation zwischen diesen beiden Welten aufzubauen.
Also der Kollege oder Kollegin, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber dieser Frühstart zu dem Film gestern schon, da stand drin, wie immer bei Wes Anderson hat der Film eigentlich keine Handlung. Dazu muss ich sagen, also French Dispatch, haben wir erwähnt, ist ein Episodenfilm. Wenn man so will, gibt es da 5 oder 6 Handlungen. Und hier keine Handlung, so klingt das für mich nicht, was Sie erzählen.
Nein,
haben.
Gar nicht. Also Wes Anderson geht wieder zurück eher zu einer stärkeren Handlung. Also diese Geschichte von Fremdheit, auch in einer eigenen Familie, wird ja hier nochmal potenziert, denn plötzlich, ich verrate nicht so viel, das wurde schon nach der Weltpremiere des Films überall reportiert, taucht ein UFO auf, ein Raumschiff. Typisch für Wes Anderson sieht es auch so aus. Es bewegt sich nur im rechten Winkel durch das All. Und dann kommt ein Alien auf die Erde. Und dieses Alien ist hier eigentlich nur ein Zeichen der absoluten Fremdheit. Und es ist ein wunderbarer Moment, weil alles plötzlich stehen bleibt, geschockt ist. Da kommt ein Außerirdischer. Aber das wahre Außerirdische ist ja irgendwie in uns, die Fremdheit zu unseren Eltern gegenüber unseren gleichaltrigen Freundinnen und Freunden. Und das erzählt ja Wes Anderson wirklich fast schon klassisch.
Ich finde, und das ist ganz wichtig, nur dieser eine Punkt. In einem einzigen Punkt hat Wes Anderson was mit Woody Allen gemeinsam. Die scheinen beide in der Lage zu sein, in Hollywood und auch darüber hinaus jeden berühmten Schauspieler, Schauspielerin fragen zu können, will sie beim Film mitmachen? Und die sagen ja. Bei diesem Film neu dabei im Wes Anderson-Team sind Scarlett Johansson und Tom Hanks. Es gibt ja fast nie so ganz, ganz große Hauptrollen in diesem Film. Warum machen Leute wie die so gerne da mit?
Ach, ich glaube, die haben Spaß daran, sich in diesen Kosmos einzufügen, der auch nach ganz bestimmten Regeln funktioniert. Man muss so ein bisschen depressiv immer in die Kamera gucken, man hat nicht viel Text und trotzdem sind das immer wieder wunderbare Begegnungen, Scarlett Johansson, die angezogen ist wie Kim Novak aus den 1950er Jahre Film. Das sieht man ziemlich direkt einen Bezug auch auf die Zeit des Kinos damals. Die spielt eine Schauspielerin, die so ein bisschen glücklos ist und weil die Bungalows der Eltern so nah beieinander sind, dass man aus dem Wohnzimmer direkt ins Badezimmer der Nachbarin gucken kann und sich im Flüsterton mit ihr auch dabei unterhalten kann, ist Jason Schwartzman, unser Kriegsfotograf, da und spricht mit ihr über die Einsamkeit der alleinerziehenden Mutter. Dann spielt sie ihm so Szenen vor und er macht Fotos und man merkt, die beiden, die auch für sich so Nerds sind, wenn man so möchte, kommen dann doch zueinander, obwohl sie letztendlich dann doch getrennt bleiben. Und das Schöne ist, dass diese Schauspieler dann doch ganze Rollenprofile verkörpern können in diesen Filmen, ohne am Ende zu sagen, ich habe hier eine große Hauptrolle, weil man fügt sich natürlich in ein riesen Ensemble. Es ist ja wieder wirklich alles da von A bis Z, was in Hollywood irgendwie wahrscheinlich auf der Kurzwahltaste von Wes Anderson seinem Handy ist.
Wird übrigens, finde ich, unübersichtlich, wenn man zu viel Kurzwahlen hat.
Ja, das
aber
stimmt.
Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Patrick Wilinski war das über Asteroid City. Der neue Film von Wes Anderson kommt heute in die deutschen Kinos. Und ich stelle mir das so vor, Sie haben auch schon gesagt, das ist eine schöne Idee. Wenn Sie Gelegenheit haben und der irgendwo da gezeigt wird, sind nicht nur alte Filme, die da gezeigt werden. Ich würde ein Open-Air-Kino empfehlen für diesen Film. Aber es funktioniert schon auch in geschlossenen Kinosälen.